So, herzlich willkommen zum Leben im Jetzt-Kongress. Heute ist Ka Sundance bei mir zu Gast. Ka, erzähle mal kurz, wer du so bist und was du so machst.
Ja, also, wenn ich die Frage so allgemein komme, weiß ich immer nicht so richtig, welche Facette ich von mir berichten soll, weil wir sehr, sehr viele verschiedene unterschiedliche Facetten besitzen. Aber ich fange halt einfach mal an. Wir sind eine digitale Nomadenfamilie mit 5 Kindern. Unser Lebensmittelpunkt ist in Costa Rica. Aber wir reisen sehr viel. Die Hälfte des Jahres sind wir eigentlich mit den Kindern irgendwie auf Reisen, im Urlaub quasi, und schauen uns die Welt an, machen Bildungsreisen sozusagen. Wir lieben es, uns gesund zu ernähren, uns mit alternativer, gesunder, natürlicher Ernährung auseinanderzusetzen. Ich liebe grüne Säfte, Kokosnüsse, das Leben am Strand. Ich gehe surfen jeden Tag, ich bin jeden Tag 3-mal am Meer. Und wir haben halt ein Online-Business und helfen Menschen, sich gesünder zu ernähren. Wir helfen Menschen, die Wissen haben, erfolgreiche Unternehmen zu gründen, alternative Unternehmen zu gründen. Mhm. Wir haben Deutschlands größte Online-Business-Schule. Wir haben die größte Rohkost-Facebook-Seite der Welt mit 500.000 Fans. Wir erreichen manchmal bis zu 100 Millionen Menschen im Monat, 100.000 Abonnenten auf YouTube. Und wir haben ein Business, in dem wir wirklich dazu beitragen, die Welt zu verändern.
Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja, das Thema des Kongresses ist Erleben im Jetzt und da gehört auch der Themenbereich der Selbstliebe dazu. Und ich würde gern von dir wissen, was bedeutet gelebte Selbstliebe?
Selbstliebe für mich bedeutet, dass ich besonders meine ganzen zahllosen Schwächen und Flaws, die ich habe, und Sachen, wo ich nicht gut bin und wo ich verbesserungswürdig bin und wo ich ein Arsch sein kann, anderen gegenüber und mir selber gegenüber, dass ich diese Eigenschaften, dass ich mich deswegen nicht runterziehe und schlecht mache. Sondern Selbstliebe hat ja, es ist ja leicht, so die tollen Eigenschaften an einem zu lieben, ja. Aber eben diese ganzen schlechten Sachen, unter denen man leidet und unter denen andere leiden, ja, die auch trotzdem mit zu integrieren. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Und da strenge ich mich einfach immer an, so meine dunklen Seiten einfach auch mitzusehen und mich da trotzdem lieb zu haben. Und meiner Überzeugung nach eben auch nur so sie hinter mir lassen zu können. Ja, wenn ich immer weiter mich so trenne von ihnen, indem ich irgendwie mich gegen sie wehre und über sie aufrege, schleife ich die ja quasi so mit, weil ich sie die ganze Zeit mit Energie fütter, aber nie wirklich rangehe. Nein, ich versuche das zu integrieren, das zu akzeptieren, das in Arm zu nehmen und so quasi Schritt für Schritt ein besserer Mensch zu werden. Also Selbstliebe gehört, ist das ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich mir einfach viel Zeit gebe. Ich gehe jeden Tag, wie ich gesagt, 2-3 Mal ins Meer. Ja, morgens, mittags, abends bin ich am Meer und bin am Surfen. Ich arbeite auch nicht so super viel. Wir leben immer in schönen Plätzen, wir ernähren uns gesund. All diese Aspekte gehören für mich irgendwie mit dazu.
Und wenn ich jetzt den Aspekt Ernährung aus der Selbstliebe herausgreife, was hat sich da für dich verändert in Bezug zur Selbstliebe?
Nach hinten raus ein Twist erfährt, den man so nicht erwarten würde. Mhm. Also wir kommen daher, dass wir uns einfach, sage ich mal, standardmäßig ungesund ernährt haben. Dass wir halt einfach, ich war auch bei McDonald's früher und mich da überhaupt nicht drum gekümmert, habe Fleisch gegessen und im Aldi gekauft und das war mir total egal. Geändert hat sich das, als wir unser erstes Kind hatten. Und das war im Jahre 2001 schon, also unser Großer ist jetzt 15. Und seitdem, eigentlich oder kurz davor schon in der Schwangerschaft, aber kurz auf jeden Fall danach, haben wir uns interessiert, für Bio-Essen zu interessieren, mal zumindest, und weniger Fleisch zu essen und sowas. Und dann kam unser zweiter Sohn auf die Welt 2003 und bis zum Jahre 2004 war der so krank und so ungesund, dass wir verzweifelt waren. Ja, das ist unsere Geschichte, auch die ich immer wieder erzähle, wie wir eigentlich zur Rohkost kamen, über die Krankheitsgeschichte, die unheilbar diagnostiziert worden war von Ärzten von unserem zweiten Sohn. Und dann sind wir halt aufgrund dieser Leidensgeschichte wirklich da mit beiden Füßen vorein in einen roh veganen Lebensstil gesprungen, sehr extrem, und haben das wirklich über Jahre lang komplett durchgezogen mit unseren Kindern. Haben viel grüne Säfte getrunken, aber ansonsten halt, haben sogar Jahre auf Salz und Öl und so verzichtet und waren so ganz engstirnig und rohköstliche Nazis, ja, wie man das von den Veganern kennt, die dann so super engstirnig alles verurteilen, was nicht dann ihr Weltbild reinpasst. Also das waren wir, Und haben dann aber aufgrund von unserem Sohn, dem Ältesten, der Benny, haben wir das wieder verändert. Und er hat dann gefragt, ob er nicht mal wieder auch was Gekochtes essen darf, ein bisschen Reis essen darf. Und das haben wir dann sofort umgesetzt. Und dann sind wir da so nach und nach, sind wir da wieder reingerutscht. Meine Tochter, die Ronja und ich am längsten nicht. Wir haben da noch ein halbes Jahr weiter roh gegessen, aber haben es dann irgendwann auch bleiben lassen. Und haben jetzt so eine Mischkost, würde ich sagen. Und essen ein paar gekochte Sachen wie gekochten Reis, braunen Reis, Quinoa, dünsten einige unserer Gemüsesorten. Essen sonst immer noch hauptsächlich roh, ja, und auch kein Gluten, kein Zucker, also immer noch sauber, aber halt nicht mehr 100% roh. Und ich würde das jetzt so sagen, diese Selbstliebe, finde ich, praktiziere ich eigentlich noch viel mehr, seit ich wieder in Anführungszeichen etwas ungesünder auch esse. Warum ist das so? Weil meinem Gefühl nach, besonders ich meinen Kindern fiel es leichter, die kannten das ja nie anders. Die haben das nicht vermisst, bis der Benny das dann irgendwann mal geäußert hat. Die Ronja hatte gar nie irgendwas vermisst, weil die hat nie was anderes gekannt. Man kann ja nur was vermissen, was man kennt auch. Aber mir ging das nicht so. Ich musste mich wirklich über Jahre stark disziplinieren und hart gegen mich selber auch sein manchmal, um mir Essen zu versagen, das ich gern gehabt hätte. Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, obwohl ich wieder etwas in Anführungszeichen, ja, ich sehe das gar nicht so, aber wenn man jetzt als Rohköstler definiert, etwas ungesünder esse, fühle ich, dass ich mehr Selbstliebe betreibe und mehr liebend mir selber und meinen holistischen Bedürfnissen gegenüber. Ja, ich meine, man gegenüberstehe. Ja, man tut ja nicht nur nach Nährstoffen verlangen, sondern dein Körper und deine Seele verlangt ja auch auf einer emotionalen Art und Weise genährt zu werden. Und das ist, wenn du den falschen Mindset hast oder für viele, glaube ich, total schwierig, emotional sich gesättigt und zufrieden zu fühlen, wenn man tausendprozentig gesund ist oder nur roh ist. Ja, und dass man dann eine gesunde Balance findet zwischen schon gesund zu essen und dass man nach den Nährstoffen guckt, aber eben auch zu schauen, was will meine Seele, was will mein Bauch, also mein Gefühlsbauch, meine Emotionen, was will der haben vom Essen? Wie kann ich das befriedigen? Wie kann ich das in eine Balance bringen? Und da fühle ich mich wesentlich ausgeglichener, als ich das noch zu den Jahren war, wo ich so super gesund in Anführungszeichen gegessen habe. Kannst du mir folgen?
Kann dir folgen. Ich kenne das auch ähnlicherweise von mir, ja. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Sage mal, was kann man denn so mit diesen grünen Säften eigentlich für einen Wohlstand erreichen?
Also, das ist natürlich meine große Leidenschaft, weil meine Erfahrung ist, und auch nicht nur bei mir, sondern auch bei mir in der Familie und weit darüber hinaus und vielen Leuten, mit denen wir halt da auch coachen und reden drüber, dass die grünen Säfte meiner Auffassung nach eine der kraftvollsten Heilmethoden, also zumindest auf physikalischer Ebene, ja, sind, die es gibt. Weil ich habe ja da viel auch rumexperimentiert mit Wasserfasten, mit Saftfasten. Seit vielen Jahren mache ich das regelmäßig. Und das Tolle am Fasten im Allgemeinen ist ja, dass das was ist, was alle Tiere in der Natur draußen wie selbstverständlich praktizieren. Wenn es ein Tier nicht gut geht, dann hört es auf zu essen. Ja, und jetzt nicht für Wochen oder sowas, aber das ist ein ganz komplett normaler Vorgang, den wir nur in unserer Überflussgesellschaft gar nicht mehr als solchen erachten, ja, weil das auch nicht gelehrt wird oder das immer so spirituelle Freaks eher durchziehen und sowas. Ja, das ist was komplett Normales, was unglaublich Gesundes. Es gibt eine Tradition von ja, Millionen Jahren, muss man ja schon sagen. Nicht irgendwie 20, 30 Jahre, sondern das ist ja, wird ja schon seit Menschengedenken wird sowas gemacht. In der Bibel wird da schon von berichtet. Also, das ist eine altertümliche Heilart, die von allen Lebewesen auf diesem Planeten oder von den meisten oder vor allem von denen, die uns nahe sind, physiologisch durchgeführt wird. Und nach meiner Auffassung ist eben dieses Saftfasten noch wesentlich effektiver als das Wasserfasten, weil, oder das heißt, effektiver kann man so nicht sagen, aber es ist sanfter, weil durch das Wasserfasten, also wenn du quasi komplett auf Nahrung verzichtest, nur noch Wasser zu dir nimmst, setzt halt auch ein starker Entgiftungsprozess ein. Weil dein Körper kommt, die Idee hinterm Fasten ist ja, dass du endlich mal deinem Körper zu einem Halt kommt. Dass du deinem Körper den Raum gibst, nicht andauernd sich mit Nahrungsaufnahme, Verarbeitung und Ausscheidung zu beschäftigen, sondern dass dann diese Energie, man sagt, 70 bis 80% unserer lebenden Energie geht nur für Nahrungsaufnahme, Verwertung und Ausscheidung drauf. Ja, überleg mal, wenn du diese 70, 80% Energie, die dafür draufgehen, auf einmal zur Verfügung hast, dein Körper auf einmal zur Verfügung hat, da werden ganz starke Heilkräfte in Gang gesetzt und Detox findet statt, dass du Gifte endlich ausscheidest und sowas. Also das ist eine ganz, ganz toll. Und durch das Saftfasten tust du dich halt weiterhin mit Nährstoffen versorgen. Du tust nicht komplett dich abschneiden vom Lebensstrom, sag ich mal, sondern nur die Verdauung einstellen, was dir diese Mehrenergie gibt. Aber gleichzeitig versorgst du dich trotzdem weiter mit Nährstoffen, sodass die Detox- und die Entgiftungserscheinungen viel weniger sind, als wenn du halt ein Wasserfasten machst. Deswegen ist das die sanfte Methode mit dem gleichen Effekt quasi aufzuräumen, dir mehr Kraft zu geben, zu heilen und trotzdem optimal ernährt zu bleiben. Also, ich könnte in Schwärmen kommen und eine halbe Stunde weiterreden, aber ich mache jetzt mal einen Punkt. Saftfasten ist das kraftvollste Geschenk, das du dir machen kannst, meiner Meinung nach.
Super.
Nebenbei würde ich noch erwähnen, vielleicht an Schweigeretreats. Das mache ich ja auch regelmäßig, so in die Stille zu gehen mit dir
Ja,
selber.
ja.
Die Verbindung oder die beiden Sachen, finde ich, sind wirklich große Geschenke, die man sich selber macht.
Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Stille und Fasten. Zwei heilende Werkzeuge, um bewusst im Jetzt zu leben. Ja, sag mal, was braucht man für so ein Fastsaften? Was braucht man denn da?
Ja, also ein Safter. Ihr werdet es nicht glauben, zum Saften braucht man einen Safter. Und zwar einen guten, weil du willst vor allem Grünes. Das ist nämlich auch das Ding. Es geht nicht darum, jetzt Fruchtsäfte oder so zu trinken, Zuckerbomben, sondern eher gemüselastig zu sein. Und die große Magie ist immer in den dunkelgrünen Blattgemüse. Ja, die größten und stärksten Tiere der Welt essen dunkelgrünes Blattgemüse. Die Kuh, die Milch, die wir trinken mit den tollen Kalzium und den vielen Mineralstoffen, ja, die Kuh produziert. Wo kriegt denn die Kuh das her, wenn sie normal in der Natur draußen lebt? Ja, Elefanten, Zebras, also das dunkelgrüne Blattgemüse ist ganz kraftvoll und da müsst ihr mal drüber googeln. Und das ist aber schwer zu entsaften, weil das so eine starke Pflanzenfaser hat. Deswegen braucht man einen guten Entsafter dafür. Ich würde immer dunkelgrünes Blattgemüse und das durchwechseln, auch die Säfte nie gleich machen, sondern alternieren, wechseln die Zutaten und ansonsten dich wirklich von deinem Gefühl leiten lassen. Ja, was schmeckt dir denn? Und probier da ruhig ein bisschen rum. Da gibt es jetzt nicht den besten Saft der Welt, sondern das ist auch abhängig nach Lust und Laune, Saison auch, ja, was ist saisonal erhältlich bei dir. Und dann würde ich immer irgendwie mit reinmischen Sellerie, zum Beispiel Sellerie oder Gurke, das sehr viel Flüssigkeit produziert. Und dunkelgrünes Blattgemüse, ein Obst auf jeden Fall auch oder zwei, dass es ein bisschen süß wird, entweder eine Ananas oder ein Apfel oder eine Karotte süßt auch sehr zum Beispiel, ist kein Obst, aber hilft zum Süßen. Und dann kann man die Dinger nämlich auch lecker gestalten. Also man braucht eigentlich nur hauptsächlich einen Safter, einen guten Safter dafür.
Super, danke. Das ist ein guter Tipp.
Vielleicht kurz noch, also meine jahrelange Erfahrung, wir haben zwei Entsafter. Wir haben einen sogenannten High-Speed-Entsafter, das ist so ein Ding, also ein Zentrifugal-Entsafter heißen die in Deutschland, die eben ganz schnell sich drehen und so mit der kannst du gut Gurken, Sellerie, Karotten, so etwas Flüssigeres, einfacher zu handelndes Äpfel, saftigeres Obst und Gemüse kannst du damit ganz leicht entsaften, es geht schnell. Und dann gibt es den sogenannten Schneckenentsafter, das ist so ein langsamer, der die verquetscht, die Faser und langsam arbeitet. Dafür macht man das grüne Blattgemüse. Das kannst du nicht mit dem schnellen Safter entsaften, da kommt fast kein Wasser, Pflanzensaft raus. Also, wenn man es genau ausleuchtet, würde ich diese beiden Entsafter empfehlen, um dann je nachdem faserig und trocken oder feuchtes oder wässriges Gemüse mit dem zentrifugalen Safter zu entsaften. Das ist effektiver ein bisschen.
Bezeichnet. Es waren noch zwei andere Punkte da, die Selbstliebe für dich ausmachen. Zeit für sich selbst zu nehmen war einer davon. Du gehst da regelmäßig surfen. Es gibt da sicher Leute, die nicht so sehr auf die eigenen Bedürfnisse hören. Und wie könnte man da helfen? Sich Schritt für Schritt einfach diesen Raum zu nehmen für sich selbst. Egal wie hektisch oder stressig auch der Alltag sein mag.
Ja, ich denke, dass das viel auch mit Motivation zu tun hat. Gut, also Mindset ist eine Sache, ja, wie sehr du Glaubenssätze hast und pflegst, die dagegen laufen, dass du gut nach dir guckst. Ja, ein Glaubenssatz, den viele Menschen haben, zum Beispiel, ist, du musst hart arbeiten. Ja, oder Leute haben es schwer zu sagen, hey, es ist toll und gut, viel Spaß zu haben im Leben. Ja, wenn du Probleme hast, solche Glaubenssätze wirklich mit Überzeugung zu sagen oder eben, wie gesagt, dass du hart arbeiten musst oder man muss hart gegen sich selber sein oder oft gesagt, gehört hast als Kind, dass du irgendwie nichts wert bist oder dass du nicht gut bist, so wie du bist oder sowas. Ja, solche Sachen, die muss man alle anschauen, weil du kannst affirmieren und versuchen, gut nach dir zu gucken, bis du grün im Gesicht wirst. Wenn du solche tiefsitzenden, starken Glaubenssätze hast, dann tust du dich da immer selber mit sabotieren, dann findest du dich immer wieder, dass du gar nicht das auch genießen kannst. Du zwingst dich dann vielleicht Zeit dir zu nehmen und irgendwas anscheinend Gutes dir zu machen, aber du kannst das gar nicht genießen, weil deine Glaubenssätze dir das nicht erlauben. Deswegen muss man erst wirklich erstmal so gut in sich reingucken und schauen, was hat man denn für toxische Glaubenssätze, die ja, so eine schönere, entspanntere Realität torpedieren. Ja, ich habe jetzt ein paar aufgezählt, da muss man einfach ein bisschen selber selbst Suche betreiben, vielleicht sich auch unterhalten mit jemandem, der einem nahesteht darüber und da ein bisschen aufräumen und sich zumindest mal bewusst werden. Ja, aufräumen ist nicht, ist der zweite Schritt. Das erste ist, sich das einfach erstmal klar zu machen, wie oft wir agieren in unserem Leben, ohne das überhaupt zu wissen, weil wir da irgendwelche transparente, tiefsitzende Programme haben, die uns gar nicht bewusst sind. Also ich finde, das ist eine Arbeit, die man schon machen kann, sich Sachen erstmal bewusst zu machen. Dann ist man schon mal einen guten Schritt weiter, weil sobald du weißt, dass du da ein Problem hast, ist es wesentlich einfacher, damit auch was zu tun. Okay, also das mal auf der einen Seite. Und dann kann man im zweiten Schritt eben schauen, okay, wo ist die Motivation? Also, dass man wirklich sich damit verbindet, wie gut es einem tut, nach sich zu gucken. Oder wie toll man sich fühlt, wenn man eine Stunde surfen war. Oder ein anderes Beispiel bei euch in Deutschland, wenn du in die Sauna gehst, sagen wir, ja? Einmal die Woche in die Sauna gehst oder eine Massage dir gönnst. Oder vielleicht auch einfach ganz undeutsch, da vielen werden ganz unruhig, wenn ich das sage, dich einfach ins Sofa setzt und nichts machst. Stell dir mal das vor, dich einfach hinsetzt und mal nichts tust. Du musst nicht produktiv sein und jetzt produktiv deutsch, österreichisch hier meditieren, ja, mit großem Output und Produktivitätslevel Meditation betreiben, sondern dich einfach mal hinhocken und nichts machen, einfach nur bei dir sein. Okay, das ist schwer auszuhalten, ja, für uns Deutsche und auch Amerikaner, international in der westlichen Welt, wo man immer so wertlos ist, wenn man unproduktiv ist. Ja, also das mal dich damit zu beschäftigen, ja, und die Motivation zu finden. Und die Motivation kommt immer daher, wenn du dich damit verbindest, wie gut du dich danach fühlst. Ja, wie gut es dir tut, danach, wenn du danach hinfühlst, wenn du Wellness gemacht hast, wie gut du dich fühlst. Da kannst du Motivation rausziehen. Und ich würde sagen, diese beiden Sachen, ja, diese beiden Sachen, und dann wirklich auch was zu finden, was dir Spaß macht. Viele, die lange schon Jobs machen, die ihnen keinen Spaß machen oder die nicht ihr Leben bewusst leben, schaffen das gar nicht mehr, sich mal zu fragen, was sie denn überhaupt gerne machen. Ich bin immer wieder geschockt manchmal mit Leuten am Telefon, die da gar keinen Zugang mehr haben, die gar nicht mehr, wenn ich die frage, was macht dir denn Spaß, was bereitet dir Freude, wo ich merke, dass die ganz unruhig werden und das gar nicht aushalten können, nicht mal darüber zu reden. Ja, also da das alles mal so ein bisschen aufzubrechen, die Motivation zu schauen, dass du guckst, sich damit zu verbinden, wie es dir geht, wenn du dich gut fühlst, und dann dir wirklich bewusst vielleicht auch im Kalender dich hinzusetzen und dir Zeiträume zu geben. Also nicht darauf zu warten, ach, irgendwann mache ich dann mal Wellness, sondern zu sagen, okay, immer Freitag nach der Arbeit, Freitagabends gehe ich in die Sauna oder Montagmorgens oder whatever, wann es dir passt, mach dann ein Commitment. Also eine klare, sei bereit zu einer Zeit auch zu committen oder da, wie sagt man dazu, sich bereit zu erklären, die festzulegen, festzulegen. Ja, und vor allem, was ganz interessant ist, ich mache das ja auch viel, sind sogenannte Gedankenketten, die wir haben. Ja, dass du immer wieder Situationen hast, die dann gewisse Abfolge an Gedanken triggern oder auslösen und die dann ganz unreflektiert von selber passieren. Und das kann irgendwas ganz Pupsiges sein. Es kann sein, dass dein Nachbar irgendwie, was weiß ich, das Auto ein bisschen schräg geparkt hast. Ja, auf seinem Parkplatz. Komplett unrelevant eigentlich. Und dann siehst du das und dann denkst du, oh, der Depp. Ja, und dann denkst du weiter, oh Mann, und ich Depp, weil ich habe das Auto auch falsch geparkt. Und dann denkst du, und außerdem bin ich eh so ein Arsch, weil ich habe das und das nicht geschafft. Also sich selber mal zu beobachten, was für Patterns, was für Muster hat man das, weil das gibt es nämlich ganz zuhauf, ja, dass man immer wieder gleiche Gedankenketten denkt. Das im ersten Schritt mal einfach zu analysieren und sich das bewusst zu machen, ja, ist eine ganz faszinierende Sache, was man da bemerkt. Das ist das eine. Und das andere, auch ein ganz kraftvolles Tool, noch kraftvoller finde ich, sich einfach selbst im Allgemeinen zu beobachten. Wie redest denn du mit dir selber? Wie gehst denn du mit dir selber so um? Was für eine Meinung hast denn du von dir? Was erzählst denn du dir andauernd? Das mal da so ein Journal zu machen, das aufzuschreiben, ist ganz interessant, weil was da rauskommt, ich habe das ja schon oft gemacht mit Klienten, ist, es ist erstaunlich, wie gemein man so mit sich umgeht. Ja? Und wie wenig Verständnis man sich selber gegenüber hat. Und was für Riesenerwartungen man an sich selber hat und wie schnell man sich da aufs Maul haut selber, wenn man denen nicht gerecht wird.
Ja.
Also meine Erfahrung ist diesbezüglich, dass man mit keinem anderen Menschen so hart ins Gericht geht und so gemein umgeht wie mit sich selber.
Ja,
Ja,
das ist eine Aussage, ja. Ja.
an keinem anderen Menschen hast du so hohe Erwartungen wie an dich selber. Und mit keinem anderen Menschen bist du so gemein und so böse, wenn das eben nicht gleich hinhaut. Ja, und das eben auch mal zu analysieren, weil da kannst du natürlich auch nicht gerade besonders glücklich werden, wenn du so negativ Self-Talk heißt es im Englischen, also so negativen Selbstgerede an den Tag legst. Und viel davon ist nämlich auch nicht bewusst, das passiert einfach anscheinend. Und sich das mal bewusst zu machen, ist auch eine ganz kraftvolle Art der Heilung, sage ich mal. Also mal festzustellen, wie man so mit sich selber umgeht. Und dann abends zum Beispiel oder regelmäßig einfach mal kurze Sequenzen einfügt in den Tag, wo man mal bewusst sich was Nettes sagt. Wo man mal sagt, so, ja, okay, du bist noch lange nicht da, wo du sein willst, es ist noch ein großer Schritt, eine große Reise vor dir, aber schau mal nach hinten. Schau mal, wo du herkommst. Schau mal, was dir für Scheiß passiert ist, wie gemein die Welt schon zu dir war, wie oft du verletzt worden bist. Und schau mal, wie viel von den negativen Sachen du auch schon hinter dir gelassen hast. Ja, da kann man sich ruhig auch mal auf die Schulter klopfen. Da kann man ruhig auch mal sehen, irgendwie, dass man wirklich, und ich bin überzeugt, dass jeder, der da gerade zuhört, da irgendwas rausziehen kann, ja, dass jeder irgendwelche Punkte findet in seiner Vergangenheit, die wirklich düster waren und verletzend waren und wo man einfach schon gewachsen ist, ja, wo man einfach schon Sachen wirklich geleistet hat auch. Und das mal jeden Tag, sich da mal irgendwie 5 Minuten Zeit zu nehmen, darüber zu meditieren, so was man für einen langen Weg schon gegangen ist, ja, und sich dafür zu appreciaten, dann wird es viel leichter nach vorne raus, noch schneller weiter ins Gute zu gehen. Wenn man sich da einfach unterstützt, das würdest du mit anderen Menschen auch so machen. Du würdest doch, wenn du jemanden unterstützen willst in seinem Weg ins Gute, nicht dem andauernd ins Gesicht schmieren, was er alles noch nicht geschafft hat. Und wo er überall noch unperfekt ist, ja, und wo er überall, guck mal, das hast du immer noch nicht raus, du Depp. Also was machst du doch nicht, sondern du tust doch, wenn du Menschen außerhalb von dir selber irgendwie unterstützen willst, wirst du doch immer irgendwie versuchen zu sagen, wow, guck mal, was du da schon alles geleistet hast, ja, und guck mal, wo du herkommst. Und jetzt stehst du schon hier. So, das wären doch die Sätze, die du jemand als motivierenden, unterstützenden Freund, ja, sagen würdest. Und welchen besseren Freund hast du als dich selber? Ja, also dann verhalte dich doch auch ein bisschen mehr so. Hatte ich gesagt, das erste, ach so, ja, also schauen, was hat man für Gedankenketten, war der eine Punkt. Der zweite war zu schauen, was hast du überhaupt für ein Self-Talk am Laufen. Und das dritte war einfach die Motivation, dass man halt nach einer Motivation, dass die Motivation stimmen muss. Vielleicht zu der Motivation dazu muss man vielleicht auch nochmal, sorry, oder was war noch was anderes, auf das du hinaus wolltest?
Was wird Motivation, ne? Dass wir hier sind, um unsere Talente zu leben, ne?
Also als erstes musst du mal ein klares Ziel irgendwie beschreiben oder innerlich beschreiben, wie du gern fühlen willst, was du gerne für eine Beziehung zu dir selber hättest, was du gerne für eine Beziehung zum Leben hättest. Und das einfach mal so ein bisschen abzugleichen mit deiner Realität. Wo stehst du gerade und wo willst du hin? Und daraus ergeben werden sich Ziele ergeben, okay, was du erreichen willst in der Beziehung mit dir selber, in der Beziehung zum Leben. Wenn du diese Ziele klarer definierst, dann geht es im zweiten Schritt darum, eben die Motivation zu finden. Wie fühlst du dich, wenn du diese Ziele erreicht hast? Ja, diese Begeisterung, diese Frieden vielleicht, ja, das klar zu dir vor Augen zu halten, weil das wird dir die Motivation geben, ja, die Sachen zu verändern. Und dann ist es im dritten Schritt quasi darum, dass du dir Lehrer suchst. Such dir spirituelle Lehrer, such dir Leute, mit denen du klickst, mit denen du irgendwie in Verbindung, wo du fühlst, da ist eine Verbindung, die findest du gut, das spricht dir aus dem Herzen. Such dir Lehrer, die diese Ziele, die du erreichen willst, erreicht haben und folge denen einfach. Du musst da nicht das Rad neu erfinden, sondern folge den Leuten, die das erreicht haben, was du erreichen willst. Ja? Und such dir da Facetten raus, die einfach voll mit dir schwingen, lass Sachen weg, die jetzt nicht so passen und nimm da was von einem anderen Lehrer rein. Aber such nach Lehrern, mach das nicht selber mit dir aus. Und dann im letzten Schritt, und das ist in der innerlichen Arbeit wahrscheinlich mit das Schwierigste, ist, dass man einfach den Arsch hochbekommen muss und halt auch Sachen verändern muss. Du musst Rituale, neue Rituale installieren, du musst dich zwingen, andere Sachen einfach bleiben zu lassen und einfach in Aktion treten. Und das ist natürlich in der Geistesarbeit mit das Schwierigste, weil das manchmal so ein bisschen schwer zu fassen ist. Aber da würde ich einfach klar umrissene Aufgaben dir stellen oder Übungen, ja, Übungen kreieren, wie Übungen wie mit dem Spiegel zum Beispiel, ja, dass du abends in den Spiegel guckst und sagst, hey, das war ein guter Tag, du hast dein Bestes gegeben, ist morgens noch viel mehr zu tun, ja, aber du hast heute alles gegeben, was du konntest. So, und dir da auf die Schulter zu klopfen, so irgendwie. Solche Übungen einfach, dass du da so Übungen dir aussuchst und die dann halt auch umsetzt. Das wären so 4 Schritte, finde ich, wie du dein Leben wirklich umstellen kannst und mehr Selbstliebe und Glück erfahren kannst.
Wahnsinn, super. Danke für diese Infos. Das ist wirklich toll. Ja. Was ist mit dem Thema Selbstaufopferung und quasi sich selbst aufzuopfern, um anderen einen Gefallen zu tun?
Ja, das ist, du wirst dann so einem Sauger. Und es gibt, wie gesagt, viele im pädagogischen Bereich, die so arbeiten, die quasi geben, aber im Hinterrhein eigentlich geht es immer nur, wie gesagt, darum, wo kann man absaugen? Und da wirst du so einem Energievampir. Und das ist natürlich eine sehr toxische Sache, die sich verkleidet im Schafspelz, dass du so tust und auftrittst als heiliger Samariter, der sich aufopfert für die Armen der Welt. Ja, aber in Wahrheit bist du ein Energiesauger. Ja, der immer schaut, der gibt und immer genau schaut, weil sonst geht es ja nicht, sonst würde es gar nicht funktionieren. Ja, wenn du nicht guckst, wo du auch Energie herkriegst. Und dann ist es ja sein natürlich total ins Gegenteil verkehrt. Dann bist du überhaupt kein gebender Mensch, sondern bist du ein Vampir. Okay? Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Sache. Und deswegen brauchst du diesen Egoismus. Du musst gucken, dass deine Tasse voll ist, sonst kannst du nicht von Herzen geben. Dann gibst du immer aus dem anderen Bereich, aber ganz sicher nicht von Herzen. Okay, also es braucht diesen Egoismus, um überhaupt in diese gebende Energie kommen zu können. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ganz viele, die in der gebenden ja, Schule sind, in der Lebensschule oder in diesem Bereich eben veranlagt sind, was die Leute nicht sehen. Okay, also schau, dass du da dicht bei dir selber bleibst und dich nicht nur anscheinend die Energie daraus ziehst, dass andere dich toll finden oder dir danken, ja, sondern das muss auch unabhängig davon, musst du trotzdem noch andere Weisen finden, dich
Ich verstehe,
aufzuladen.
ja. Super, das ist es. Gut, Ka. Danke, das war ein tolles Gespräch. Nochmal danke.
Ganz erstaunt, was mir da so einfällt, alles. Also ich denke, eine der wichtigsten Sachen ist, sich zu vergeben und zu verzeihen auch, ja, weil in jedem Leben wirst du, das kann man auch mal hervorragend als Grund nehmen, um unglücklich sich weiter im Unglück zu suhlen. In jedem Leben wird Sachen geben, Probleme geben, wo du was Falsches getan hast, wissentlich oder zumindest ist im Nachhinein wissentlich, oder wo du auch Sachen nicht getan hast. Ja, und das wird auch weiter noch in Zukunft passieren. Ich beruhige dich. Das hört nicht auf. Du wirst weiter Scheiße bauen, okay? Wir alle werden weiter Scheiße bauen in verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Ich glaube, ein wichtiges Ding ist einfach da, sich selber verzeihend und unterstützend gegenüberzustehen und da einfach sich anderen tut man doch auch verzeihen, wenn sie Scheiße bauen. Ja? Jeder baut mal Scheiße oder hat auch ein Recht darauf, das zu tun. Wir sind Menschen. Wir sind fehlerhaft, okay? Und wenn jeder andere das darf, dann darfst du das selber auch. Also so vergeben, verzeihen, finde ich, ist so eine ganz kraftvolle Sache. Eine andere Sache ist Dankbarkeit. Einfach nicht immer zu sehen, was noch alles fehlt und was man alles noch nicht geschafft hat und wo es noch hapert und wo es dunkel ist und so, sondern einfach zu erkennen, eben, was man eben alles Gutes auch schon hingekriegt hat in seinem Leben. Ja? Und dafür wird es auch in jedem Leben, wirst du Bereiche finden, wo du einfach auch mal dankbar sein kannst. Und ich glaube, diese Verbindung aus beiden, finde ich, sind die kraftvollsten, ja, Werkzeuge oder die kraftvollsten Energien, die du leben kannst. Ja, ist so ein bisschen tolerant zu sein und zu verzeihen. Und das erste habe ich jetzt in meiner tollen inspirierenden Kraft schon wieder vergessen. Die beiden Sachen auf jeden Fall, zieh sie voll durch.